Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, der er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Berge aus ihr verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welches solltet ihr dann sein in den heiligen Wandel und Gottseligkeit, erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes, deswegen die Himmel in Feuer geraten werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchem Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und tadellos von ihm erfunden zu werden, in Frieden.
Soweit. Dankeschön. Wir laufen nun dem Ende des 2. Petrusbriefes entgegen und wir haben auch heute recht interessante Mitteilung in diesem verlesenen Abschnitt. Und der Apostel Petrus sagt hier, dies eine sei euch nicht verborgen, Geliebte. Damit wird offenbar, dass vieles verborgen ist. Und der Apostel hatte ja den Auftrag, so manches an prophetischem Hintergrund, an Verborgenem ins Licht zu bringen. Und so ist es eine Eigenschaft unseres Herrn. Wir lesen das einmal, der das Verborgene ans Licht bringt, und da bezieht sich Gottes Wort auf die Sünde, der das Verborgene ans Licht bringt. Und so wie wir heute als Kinder Gottes, so wie wir heute auch als Menschen, die noch nicht erlöst sind, ein ganz bestimmtes Leben führen in der Verborgenheit, das heißt nach außen hin nicht sichtbar ist, so wird Gott das nicht Sichtbare, das Verborgene ans Licht bringen. Und so wie wir heute die Dinge für uns haben, wir leben ein bestimmtes Leben mit und für uns selbst, so werden wir in den Dingen, die wir persönlich nicht ins Licht gebracht haben, vor Gott im Lichte erscheinen. Weil Gott ein Gott ist, der alles, auch das Letzte, ins Licht bringen wird. Das ist eine gewaltige Aussage des Wortes Gottes. Dass Gott alles ins Licht bringen wird, damit wird offenbar, dass nichts verborgen sein soll. Nun hier bei den Mitteilungen des Wortes Gottes hinsichtlich der Erkenntnis des Herrn, mag es viele Dinge geben, die nicht für uns geoffenbart sind, die einfach auch für unser Erkennen im Verborgenen gottgemäß bleiben. Aber das können wir nicht ausdehnen auf unser fleischlich-sündliches Wesen. Da diesbezüglich gehört auch das Letzte ins Licht Gottes. Er wird es ins Licht bringen und durch den Apostel Petrus bringt er nun hier eine Sache. Dies eine bringt er nun ins Licht und damit in die Offenbarung. Und er sagt, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wir haben hier die Mitteilung, dass Gott gerade in seiner ganzen Herrlichkeit sich offenbart im prophetischen Wort. Und es bedarf einfach des prophetischen Verständnisses, um dieses Wort zu hören. Und der Apostel Petrus bezieht sich hier auf den Psalm 90 von Vers 4, wo schon geredet ist von diesen Dingen. Interessant ist, dass dieses prophetische Wort der Aussage durch Moses gegeben ist. Moses ist einer der gewaltigsten Propheten. Moses ist einer, der über den Antichristus bis in Einzelheiten prophezeit hat. Wir müssen nur einen Blick dafür haben. Das heißt, dass der Geist Gottes uns die Dinge offenbart und zeigt. Deshalb hat auch gerade Mose so manches ins prophetische Licht stellen können, weil er von Gott her berufen war, prophetische Aussagen zu geben. Nun, hier haben wir die Mitteilung, dass bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag ist. Und wir wissen gerade, dass die Bibel Gottes Wort mit der Schöpfung solches verbindet, dass er jeweils an einem Tag einen Schöpfungsabschnitt vollendete, und zwar 6 Tage lang, sodass er am 7. Tag ruhte von allem Werk, sagt Gottes Wort. Wir glauben dem Worte Gottes, weil wir Jesus Christus im Glauben auch in unseren Herzen empfangen haben, und legen das nicht liberal-theologisch aus, sondern glaubend, wozu auch das Wort Gottes geschrieben ist. Die Bibel Gottes Wort ist nicht geschrieben, dass wir Kritik über ihr halten. Die Bibel Gottes Wort ist nur dazu geschrieben, dass wir das Wort des Herrn glaubend aufnehmen. Das ist der Sinn und der Zweck des Wortes Gottes. Nun haben wir einen Tag der Schöpfung, und da sagt nun die Bibel, dass ein Tag bei Gott wie 1000 Jahre für uns ist und umgekehrt. Wir werden dadurch in ganz winzige Relationen als Menschen hineingeführt, wenn bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre ist und wir haben ein durchschnittliches Lebensalter in Deutschland, ich glaube von 64 Jahren, 64,3 Jahre, etwa liegt das durchschnittliche Lebensalter hier in Deutschland, dann wird schon offenbar, dass 64,3 Jahre eigentlich nichts ist. Wir bilden uns vielleicht 64 Jahre lang etwas ein, aber es ist trotzdem nichts. Gott hat andere Perspektiven und Relationen, mit denen er auch den Menschen begegnet in seiner ganzen göttlichen Allmacht. Und wir lesen gerade dazu eine andere Aussage aus dem Jesaja Kapitel 40, wie Gott ganze Völker sieht. In den Augen der Menschen sind Völkerschaften schon etwas. Wenn wir an das Volk Russlands oder an das Volk Chinas oder an das Volk Amerikas denken, da haben wir es nicht nur mit 10 oder 12 Mann zu tun, sondern das sind ganze Völkerschaften, die irgendwie etwas darstellen, aber anders bei Gott. Da lesen wir im Jesaja 40, Vers 15. Siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer. Jetzt weißt du, was bei Gott ganze Nationen sind. Jetzt stellen wir uns vor, diese Tropfen haben getobt wider den Gesalbten. Warum toben die Heiden, die Nationen, wider den Gesalbten? Die Tropfen haben sich aufrührerisch erwiesen gegen den Schöpfer des Elements, des Wassers. Und so wie wir gegen Gott rebellieren, so wie wir gegen die Existenz Gottes angehen, so bäumt sich der Tropfen gegen den Schöpfer des Elements auf. Wir kommen gleich zu den Elementen in diesem Abschnitt, wie wir es heute Abend vorgelesen bekommen haben. Nämlich in der Auflösung der Elemente als solche. Gott löst damit die Elemente auf, indem er auch die Menschen eines Tages ins Gericht führt. Und das ist das, wovon hier Petrus schreibt, in der Auflösung im Brande. Es wird also verbrannt. Und die Erde und die Werke auf ihr, alles was auf der Erde geschehen ist, auch unser menschliches Vorhandensein mit den Menschen des Gerichts, wird verbrennen, sagt Gottes Wort. Der Herr verzieht die Verheißungen nicht, er knüpft hier an Vers 4 an. Dort wurde gesagt, dass die Gottlosen sagen, wo ist nun die Verheißung seiner Ankunft, Vers 4. Und da sagt dann gleichfalls der Apostel Petrus in Vers 9, der Herr verzieht die Verheißung nicht. Du brauchst keine Angst haben, er verzieht sie nicht. Wenn Gott noch nicht das Wort des Gerichts hat erschallen lassen, nur aus einem einzigen Grunde. Wenn schon manche denken, es wäre Verzug darin, dass Gott verzieht, sein Wort wahr zu machen. Es ist nicht so. Sondern er ist langmütig gegen euch, gegen uns Menschen, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Gott will also nicht den Tod des Sünders, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott will also nicht, dass irgendwelche Menschen umkommen. Die Menschen im Zustand des noch nicht erlöst Seins möchten gern Gott etwas am Zeug flicken. Ich hatte gerade interessanterweise in München mit einem solchen, mit solch einer Geistesgröße ein Gespräch. Er sagt, er glaubt an Gott, er glaubt an Jesus Christus, er glaubt an die Bibel. Er weiß in der Bibel sehr, sehr genau Bescheid. Aber er wollte mir beweisen, dass Gott ungerecht sei. Und nun, das kann er ja nicht beweisen, weil es erstens nicht stimmt. Wir können nicht mit einer Lüge einen Beweis anstellen. Das geht sowieso schon schlecht. Sondern der Beweis liegt eigentlich und einzig in der Wahrheit. Und wenn Jesus schon die Wahrheit ist, wo könnte schon dann woanders Beweisführung sein, außer in ihm, in Christus? Nicht wahr? Das gibt's ja gar nicht. Das glauben wir selbst nicht. Nun, der wollte mir das nun beweisen. Und zwar deshalb, weil Gott hätte zugelassen, rein schöpferisch, dass die Menschen die Einrichtungsmöglichkeit gehabt hätten, überhaupt sündigen zu müssen. Nun, wenn das nicht da gewesen wäre, da hätte müssen Gott Menschen schaffen ohne den Kopf. Ne? Wie das geworden wäre, das wissen wir bis heute noch nicht. Er könnte mir wahrscheinlich darauf auch keine Antwort geben, wie das Dingen hätte müssen ausgehen. Aber so dünken wir uns groß, über Gott uns erstellend und meinen, wir müssten eingreifen in das damalige Schöpfungswesen und in die Schöpfungsvorgänge Gottes. Nur deshalb, weil wir mit unserem Verstand Gott nicht ergründen können. Das ist noch längst kein Beweis. Wenn wir Gott nicht ergründen können, dann langt es eben mit unserem Kopf nicht hin. Und Gott will ja gar nicht mit unserem Kopf erfasst sein, weil sowieso nicht viel drin ist. Wenn schon die Völkerschaften, wie wir gelesen haben in Jesaja 40, Vers 15, vor Gott erachtet werden, wie ein Tropfen, jetzt nimm die Relation, wie viel Feuchtigkeit dann in einem solchen Kopf ist. Wie das vor Gott zählt, das sind die Relationen, wie wir vor dem Herrn stehen. Nicht wahr, wir bilden uns dann auf ein Milliardstel Tropfen etwas ein. Tropfen ist eine ganz bestimmte Größe. Tropfen, es gibt vielleicht, du kannst sagen, kleine und große Tropfen, das stimmt nicht. Das ist nicht mehr physikalisch ein Tropfen, sondern ein Tropfen ist das, was an einem glatten Gegenstand aufgrund seines Eigengewichts sich selbst von der Verklebung seiner Oberfläche selbst löst. Das ist ein Tropfen. Und der hat ein ganz bestimmtes Gewicht bei einer bestimmten Temperatur. Das liegt also alles fest, das ist ein Tropfen. Nicht, wenn wir aus einer fast leer gelaufenen Flasche noch da Bewegungen machen und bringen dann winzig kleine Teilchen von Wasser noch heraus. Das sind keine Tropfen mehr. Nun, solch ein Tropfen ist ein Größenverhältnis, wie Gott ganze Völkerschaften sieht, mit vielen Hunderten von Millionen Menschen. Und wir Menschen im Einzelfall bilden uns dann etwas ein, dass Gott verlegen sei um unser Wissen. Wir haben darüber hinaus in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4, ein ähnliches Wort, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Da heißt es, hier heißt es bei uns, sondern dass alle zur Buße kommen. Und da hier heißt es dann, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wisst ihr, das ist im Grunde oder im Wesen das Gleiche. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. 1. Timotheus 2, 4. Dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darin liegt Rettung, dass wir durch unsere Verfinsterung des Verstandes herauskommen und kommen zur Erkenntnis Christi Jesu, dem Sohne Gottes. Wisst ihr, wir bekommen über uns erst dann Licht, wenn wir Licht über Jesus bekommen haben, und Licht über Jesus bekommen wir, wenn wir glauben, seinen Namen anrufen, und zwar es verbinden mit Errettung, weil Jesus der Erretter ist. Dass wir glaubend hinschauen auf ihn und erflehen von ihm die Rettung, die in Jesus ist. In Jesus ist absolute Rettung, keine halbe. Und wir sind dem Herrn so dankbar, dass der Herr ein vollkommenes Werk am Kreuz geschaffen hat. Nun, hier haben wir, dass wir hinkommen sollen zur Buße. Nicht wahr? Beachten wir bitte wieder den Himmelreichsschlüssel, den ersten Himmelreichsschlüssel, der in Verbindung steht, Entschuldigung, mit dem Auftrag des Apostel Petrus, die Briefe zu schreiben an die Israeliten. Der erste Himmelreichsschlüssel, wir wissen, dass der Herr Jesus zu diesem Petrus gesagt hat, dass er ihm die Schlüssel des Himmelreichs geben will. Aber nicht, um das Wetter zu dirigieren. Sondern er sollte mit diesen Schlüsseln in der Mehrzahl das Himmelreich aufschließen. Und da haben wir ganz wunderbar in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38, den ersten Himmelreichsschlüssel, wo gesagt wird, dass sie Buße tun sollen. Wir schlagen es lieber auf, dass ich nichts Verkehrtes sage. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da heißt es, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier nicht nur durch Handauflegung, sondern indem ihr Buße tut. Und das sagt er aber zu dem Volk Israel. Das sagt er zu den Israeliten und nicht zu Heiden, aufpassen. Er hat nichts von Glauben gesagt zu den Israeliten, sondern von Buße. Die mussten also die Buße wieder kennenlernen. Deshalb war auch der Vorläufer Jesu, dieser Johannes der Täufer, im Zeichen der Buße und Bußtaufe gefunden. Weil Israel der Glaube bekannt war durch Abraham, aber ihnen war fremd die Buße. Und so mussten sie nun durch Buße wieder hingeführt werden zum Element Gottes, durch Buße. Und als solche kamen, die eine Scheinbuße vollzogen hatten, da nannte der Johannes der Täufer solche ihr Otterngezücht. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Das war der erste Himmelreichsschlüssel, den der Herr ihn, diesen seinen Knecht Petrus, gegeben hat, das Himmelreich dem Volke Israel aufzuschließen durch Buße. Wir haben den zweiten Himmelreichsschlüssel in Apostelgeschichte 10. Da schließt er nicht dem Volk Israel, sondern den Heiden das Himmelreich auf, und zwar in Vers 43. Diesem, und da waren lauter Heiden zusammen, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Hier haben wir den Glauben. Wisst ihr, das ist entscheidend, dass wir hier drin in den beiden Himmelreichsschlüsseln sehen, dass Israel durch Buße zum Glauben, zum echten Glauben kommen sollte. Und die Heiden, da steht vordergründig der Glaube. Und so sollen wir die Heiden durch Glauben zur echten gottgemäßen Buße hindurchgeführt oder hingeführt werden. Hier haben wir den Brief oder die beiden Briefe des Petrus gerichtet an die Israeliten, an die Kinder in der Zerstreuung, in der Diaspora. Und er schreibt ihn an die Hebräer, gläubigen Juden insbesondere, und er sagt ihnen nun, dass sie alle zur Buße kommen. Wir haben nicht den Geist der Kritik, aber wir möchten hier eines doch einmal anschneiden. Dass wir in heutiger Zeit auch bei Evangelisationen aufgerufen bekommen, wer will eine Entscheidung für Jesus treffen, der soll die Hand heben. Geschwister, das ist nicht ganz biblisch. Natürlich ist darin eine Entscheidung, weil geschrieben steht, wer einen Turm baut, der soll sich zuvor hinsetzen und soll überlegen, ob er das Notwendige dafür hat, und wenn nicht, soll er es sein lassen. Wir sollten nicht den Einzelnen nur sagen, er soll eine Entscheidung treffen, sondern er soll Buße tun. Das Wichtige. Tu mal Buße. über deine Sünden. Weil wir durch Buße Gnade empfangen. Nicht durch eine Entscheidung. Durch eine Entscheidung komme ich noch nicht in den Zustand der Gnade. Sondern durch Buße. Und das muss gelehrt werden. Wir sollten schon sagen, jetzt ist es endlich Zeit, wenn du bereit bist, Buße zu tun. Wenn du glauben willst an den Namen Jesu als den Sohn Gottes und Retter, dann triff jetzt eine Entscheidung für ihn. Dann stimmt's. Aber nicht, dass wir sie aufrufen zur Entscheidung. Wer ewiges Leben haben soll, der soll sich jetzt entscheiden. Die Entscheidung ist so, der kann jetzt die rechte Hand heben oder die linke gilt auch. Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte das nur sagen. Und dadurch haben wir sehr viel Scheinchristentum. Und weil solche, die zu Jesus kommen, geheiligt werden sollen durch seinen Namen, dadurch haben wir dann so viel Scheinheilige. Und der Schein trügt. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb, an welchen die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, und die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Das ist das verheißene Gericht über diese Erde. Nicht wie es damals war, zwischen Vers 1 und 2 von 1. Mose Kapitel 1, dass die Erde überschwemmt unterging und alles unter dem Wasser war, infolge des Niederwurfs. Wir haben auch hier die Jesaja Kapitel 45 Vers 18 Stelle herangezogen. Und dann später die im Detail wiederholte Sache, nicht durch Satan, sondern durch die Sünde im Gericht. Wir hatten gesagt, Sintflut, was insbesondere Luther geprägt hat. Das war aber etwa 1700, so und so viele Jahre später, als die ersten Menschen geschaffen waren. 1700, so und so viel war die Sintflut nach Adam, als er auf diese Erde gestellt war, herausgenommen aus dem Garten Eden. Und damit haben wir eine Mitteilung des Wortes Gottes, dass der Tag des Herrn, das ist ein Gerichtstag, antreffen oder anheben wird, genauso wie ein Dieb kommt. Nun, warum denn wie ein Dieb? Das ist ganz klar, der Dieb meldet sich vorher nicht an. Nicht wahr? Das haben wir noch nie erlebt, weder bei einem Bankraub noch sonst wo, dass der Dieb 14 Tage vorher einen Brief ans Polizeipräsidium schreibt und sagt, wir haben vor, heute in 14 Tagen um so und so viel Uhr in der Commerzbank einen Einbruch vorzunehmen. Und zwar kommen wir von der Straßenseite her. Nicht wahr? Das wird noch keiner gemacht haben. Und genauso haben wir hier die Mitteilung, dass der Dieb sich nicht anmeldet und so wie das Bild des unerwarteten Geschehens verbunden ist, nicht angemeldet, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Stunde der Dieb kommt, lesen wir im Neuen Testament, würde er wohl gewacht haben, nicht wahr? Jawohl, deshalb wachet, sagt der Herr, deshalb wachet. Wir sollen wachen, dass uns der Dieb nicht überkommt. Nun, was können wir denn tun, dass der Dieb nicht über uns kommt? Oder dass der Tag des Herrn nicht über uns kommt wie ein Dieb? Ist ganz klar, wir müssen uns retten lassen vor diesem furchtbaren Tag durch Jesus. Wir haben in Jesus die vollkommene Errettung, auch vor dem Gericht und aus und im Gericht. Wir haben damit nichts zu tun. Alles hat Jesus am Kreuz vollbracht. Nicht nur die Errettung, auch das Gericht. Gottes Wort sagt ganz klar, wenn wir es besser wissen, glauben wir Gottes Wort nicht. Johannes 5, Vers 24, Beweis. Damit wird aber auch offenbar, dass Gott bei der Auflösung der gewaltigen Geräusche in den Elementen die ganze Erde auseinanderbersten lässt und dann jedes kleine Materienatom in sich in den Brand aufgehen lässt. Das ist ein gewaltiges Geschehen. Ich habe hier schon einmal darüber angedeutet, dass ich immer sehr betrübt bin über die Wissenschaft. Ich stehe mit der Wissenschaft immer auf Kriegsfuß. Nicht deshalb, weil ich wissenschaftsverleugnend bin, sondern deshalb, weil die Wissenschaft weitgehend die Existenz Gottes verleugnet. deshalb. Die Wissenschaft hat über viele Jahre als eine Ausgangsbasis der Verleugnung des Wortes Gottes angeführt, dass ein echter Beweis dafür da sei, dass die Bibel Unrecht habe und nicht stimme, weil sie behaupte, die Elemente könnten verbrennen. Und das gibt es ja erst seit 1945. Nun, das gab es aber auch schon vorher. Nur haben es die klugen Menschen noch nicht gewusst. Aber sie hätten es wissen können, wenn sie dem Worte Gottes geglaubt hätten. Deshalb sind die Glaubenden jene, die aller Wissenschaft weit, weit voraus sind. Das ist ganz klar. Die Wissenschaft, die zieht immer ein paar tausend Jahre hinterher. Die fühlt sich zwar sehr schlau und schlank, aber sie ist doch im Grunde genommen wirklich mehr als dumm, wenn sie im Konfront gegen Gottes Wort ihre Thesen erörtert. Das Betrübliche ist, dass die Wissenschaft ihre menschlichen Weisheitsbücher eben nicht umgestellt hat, als man den Beweis besaß, dass die Elemente auflösbar seien im Brande. Wir nennen das heute, und Sie schreiben offen davon, von einer Gefahr der Kettenreaktion, dass man mit der Freigabe einer Energiemenge von so und so viel, man drückt das dann aus, man könnte dazu kommen, die ganze Erde aufzulösen. Nun, wenn das noch größer wird, dann kann man wahrscheinlich auch den Mond auflösen, denn der Mond ist ja nur etwa ein Drittel so groß wie unsere Erde. Nun, wenn der Mond aufgelöst wird, dann wird es wahrscheinlich auch eine Auflösung der Sterne geben. Denn es gibt ja dann eine Kettenreaktion durchs All. Also ist das gar nicht mehr absurd. Kein ernstzunehmender Wissenschaftler wird darüber lächeln. Sondern das sind schon Tatsachen. Nun aber, wir haben mit dieser Auflösung der Elemente nichts zu tun. Denn über unsere Erde hier geht ein Gericht noch darüber hinweg. Und zwar nachdem der Herr seine Gemeinde aufgenommen hat in Herrlichkeit. Über dieses Gericht geht noch ein tausendjähriges Reich, ein Friedensreich darüber hinweg. Über dieses Friedensreich ist vieles über das Prophetenwort geschrieben. Und wir haben dann am Ende des tausendjährigen Reiches diese Mitteilung, dass die Elemente im Brande aufgelöst werden und alle Werke dann auf ihr mitverbrannt sein sollen. Da nun dies alles aufgelöst wird, nicht werden kann, welche sollte die dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Das ist die Frage für uns, die uns beschäftigen soll, dass wir in heiligem Wandel und Gottseligkeit gefunden werden, erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes. Wir sehen einfach hier, dass wir etwas in die Hand gelegt bekommen haben, auch als Kinder des Lichts, mitzuwirken an der Zeit. Wir können nicht einfach sagen, ich habe das Ding in der Hand, wann der Herr kommt. So ist das nicht zu verstehen, aber das Zeugnis der Kinder Gottes wird irgendwie mitwirkend sein für die Erfüllung und den Ablauf des zeitlichen Geschehens, auch hinsichtlich der Wiederkunft Jesu, denn das bestimmt ja Zeiten und Zeitabläufe. Dessen wegen die Himmel in Feuer geraten werden, aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir wollen dazu ganz kurz etwas noch betrachten. Und zwar haben wir das erste Wort in Haggai 2, Vers 6. Im Propheten Haggai 2 wird über den Vers 6 einiges ausgesagt. Und da heißt es, noch einmal, sagt der Prophet Haggai, eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Dieses vorgenannte Prophetenwort kündigt eine kosmische Erschütterung an, und zwar des ganzen Weltalles. Die Frage ist, Auf welchen Zeitpunkt bezieht sich nun die hier in Haggai ausgesprochene Weissagung, Kapitel 2, Vers 6? Könnte es die Auflösung alles Materiellen sein, von dem wir hier in 2. Petrus Kapitel 3 die Rede haben? Ich meine nein. Der Vers 7 erklärt das zeitliche Geschehen in Bezug mit der Erschütterung aller Nationen. Damit kommen wir näher. Bringt dann aber das Kommen der Sehnsucht und Hoffnung aller Nationen? Und mit dem Eintritt der Sehnsucht aller Nationen haben wir es hier mit dem tausendjährigen Reich oder dem Friedensreich zu tun. Damit steht fest, dass das Wort in Haggai 2,6 sich auf den Zeitabschnitt der 70. Jahrwoche nach Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis 27, auf die vorgenannte Erschütterung beziehen sich die Schriftstellen in Offenbarung Kapitel 8, Vers 12, Jesaja 24, Vers 18 bis 20, Jeremia 4, Vers 23, Markus 13, Vers 25 und Lukas 21, Vers 26, nebst der Bibelstelle in Matthäus 24, Vers 29. Wenn wir nur ein paar davon haben. Wir haben eine weitere Mitteilung im Neuen Testament, und zwar in Hebräer Kapitel 12. Da wird wieder über die Erschütterung gesprochen. Und da heißt es in Hebräer 12, Vers 26 bis 27. Ich darf es lesen. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die gemacht sind, auf dass die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Das ist eine wichtige Aussage, die parallel hier zu unserem Textwort verläuft. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht hier vom Endzustand, auf den auch die Aussage unseres Petruswortes hindeutet. Nämlich der Auflösung der Materie und damit dem Endzustand alles Irdischen, alles Kosmischen. Denn Gott wird nicht nur wie in Haggai 2, Vers 6, die Erde und den Kosmos erschüttern, sondern auch den Himmel, was bisher noch nie geschehen ist. Bei der Erschütterung der Himmel werden gemäß 2. Petri 13 bis 12 auch die Elemente aufgelöst und der Bestand der Erde und der Himmel hat damit praktisch aufgehört. Es bleiben dann nur noch die Dinge, die nicht erschüttert werden. Das sind die Dinge der Ewigkeiten bestehend in der Verbindung seines Wortes. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Die damalige Erschütterung, die wir in Hebräer 12, Vers 26 haben, bezieht sich auf die Erschütterung des Berges Sinai, als Gott das Gesetz verordnete nach 2. Mose 19, Vers 18. Wir kommen dann, wenn Gott schon die Himmel und die Erde auflöst, die Auflösung der Elemente hier sich auf die Erde bezieht, während die Auflösung der Himmel sich nicht auf Elementarauflösung beziehen, wird offenbar, welch gewaltige Geschehnisse dem Sichtbaren und Unsichtbaren noch bevorstehen. Warum löst nun Gott die Himmel auf? Warum wird das alles aufgelöst, was in den Himmel ist, weil Satan im Gott widerspenstigen Zustand Zutritt hatte vor dem Thron Gottes. Deshalb müssen all die Zutritts- und Zugangsstätten, die der Feind im Gott widerspenstigen Zustand betreten hat, aufgelöst und vernichtet werden. Die Vernichtung haben wir an einigen Stellen mitgeteilt im Wort Gottes. Jetzt heißt es in Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde,
in welchem Gerechtigkeit wohnt. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, das heißt, diese neuen Himmel und die neue Erde sind Verheißungsworte Gottes. So wie Gott sein Wort in der Verheißung bislang wahrgemacht hat, so wird er auch hier sein Wort bestätigen bis ins Letzte. Er wird neue Himmel schaffen in der Mehrzahl und eine neue Erde. Wir haben verschiedene Aussagen im Worte Gottes, die wir ein ganz klein wenig noch besehen wollen. Und zwar haben wir in Offenbarung Kapitel 21, den Vers 1, der da die Himmel als eine Einheit sieht. Offenbarung 21, 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Mit dieser Mitteilung haben wir Endzustand nach der Auflösung der Elemente, ein Bild der Herrlichkeit. Wenn es heißt, einen neuen Himmel, da beschreibt hier der Seher Johannes die Himmel in der Einzahl als den Himmel. Obwohl wir wissen, dass die Himmel verschiedene Stufen des Himmlischen tragen. Während Paulus in 2. Korinther Kapitel 12 ab Vers 4 von einem dritten Himmel redet, in dem er gleichsam hineinentrückt war auf Zeit und diesen dritten Himmel mit Paradies, Hades nennt. So haben wir also eine ganze Staffelung von Himmeln, die samt und sonders aufgelöst werden müssen. Wir haben eine weitere prophetische Mitteilung im Jesaja, den Propheten Jesaja, am Ende, in Kapitel 65, und zwar den Vers 17. Ich habe mir diese Stelle noch einmal vor einiger Zeit gründlich zu Gemüte geführt und kam zu der Mitteilung, dass dieser Vers 17 eine primär Hindeutung auf den Zustand des tausendjährigen Reiches hat. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und der früheren wird man nicht mehr gedenken und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Das hat die Vorerfüllung im tausendjährigen Reich. Wir haben zwar keine Neuschöpfung im Tausendjahrreich, sondern wir haben eine Umschöpfung, aber es ist etwas Neues, nämlich dort lebt der neue Mensch. Und zwar im Gebundensein der Sünde und des Teufels. Der Teufel wird für 1000 Jahre gebunden sein und damit ist auch die Sünde gebunden. Und es wird neue Flora und neue Fauna hervorbrechen. Und es werden veränderte Situationen sein, wie wir es auch im Propheten Jesaja haben, dass die Sonne 7-mal heller scheinen wird. Nicht heißer, sondern heller. Und die ultraviolette Einwirkung, höhensonnenartig, wird das dann von Gott gegebene Wachstümliche ganz gewaltig anregen und zu großer, gewaltiger Fruchtbarkeit entwickeln. Damit wird auch gesagt, dass man schon im tausendjährigen Reich der alten sündlichen Schöpfung nicht mehr gedenken wird. Und das hat einen Vollkommenheitscharakter auf die Ewigkeit, wenn Gott neue Himmel und neue Erde schafft. Von denen redet der gleiche Prophet Jesaja im nächsten Kapitel, Kapitel 66, und da haben wir den Vers 22, und da sagt der Prophet, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht der Herr, also wird euer Same und euer Name bestehen. Damit haben wir hier jetzt Ewigkeitsbezüge, über das Irdische hinausgehend nach der Auflösung der Elemente als solche. Wir haben dann in Offenbarung Kapitel 20, den Vers 11, aus einer ganz anderen Perspektive. Und zwar, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Hier wird offenbar dass es nach der Auflösung keinen Platz mehr geben wird, noch ein Gedächtnis für Erde und die Himmel, die verunreinigt worden sind, samt und sonders. Wir haben eine weitere Stelle in Offenbarung Kapitel 12, dort wo dieser Kampf ab Vers 7 entstand. Es entstand ein Kampf in dem Himmel, Michael, und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel und siegten nicht ob. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und dann würde der Drache, die Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den Erdkreis verführte, geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm herabgeworfen. Und damit kommen wir auf eine Aussage in Apostelgeschichte 7. Und die ist wert, besehen zu werden. Apostelgeschichte 7, lasst uns noch aufschlagen. Da haben wir einen Vers. Und zwar ist das der Vers 49, und zwar zu Anfang. Da sagt Gott, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Und das ist entnommen aus dem Propheten Jesaja Kapitel 66, Vers 1. Darauf bezieht sich hier und das Wort in der Apostelgeschichte, der Himmel ist mein Thron. Weil Satan im Himmel Zugang hatte zum Verklagen der Brüder. Er ist dort als Verkläger der Brüder erschienen. Deshalb müssen die Himmel, was seinen Thron einnimmt, vergehen. Und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Damit wird offenbar durch das Herabwerfen des Feindes auf die Erde mitsamt seinen Engeln, während die Erde sein Schemel ist, und wir wissen, dass er nach Hebräer Kapitel 10, Vers 13 ist über Jesus Christus gesagt, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Das heißt also, dass dieser Schemel die Erde ausdrückt und dieser Schemel die Richtstätte aller Gottlosen, angefangen vom Oberhaupt des Atheismus, dem Satan, bis herunter zum kleinsten Gottesleugner, hier das Ende finden wird. Jesus Christus ist Sieger und Herr über die Feinde und lässt seine Kinder teilhaben an seinem Sieg, weil wir mit Christus zum Gericht kommen, so haben wir Teil auch an seinem Sieg und an seinem Endsieg nach Römer 16, Vers 20, dass er den Satan in kurzem unter unsere Füße zertreten wird. Damit wird offenbar, dass solches Zertreten hier auf dieser Erde geschieht, und nach dem Zertreten werden des Feindes bis in die letzte Phase, dass kein Restbestand mehr da sein wird, wird die Auflösung der Elemente geschehen. Das Wort Gottes ist sehr interessant, und wir haben hier prophetische Aussagen, die uns schon stark beschäftigen. Weil das nun der Fall ist, Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, sagt der Apostel, so befleißigt euch, ohne Flecken und tadellos vor ihm, vor Christus erfunden zu werden, in Frieden. Eine herrliche Sache, dass wir vor ihm in Frieden gefunden werden, der Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Jesus Christus hat Frieden gemacht, aber nicht allein für sich. Er hat uns versöhnt mit dem Vater. Und darin gipfelt sich sein Friede in uns, dass wir seinen Frieden haben, den Frieden Gottes in unseren Herzen. Das ist mehr wert als alles andere. Kinder Gottes haben den Frieden Gottes. Sie haben ihn selbst. Wenn Kinder Gottes sich schrecken lassen von den Dingen dieser Welt, dann wird es offenbar, dass sie nicht in gottgemäßer Ordnung leben. Denn wir sollen in geordneten, tadellosen Verhältnissen gefunden werden. Denn Gott ist kein Gott der Unordnung, denn durch die Ordnung zieht Frieden, auch in unsere Herzen. Gott ordnet gleichsam das durch die Sünde in Unordnung geratene Herz und lässt nun durch seinen Einzug wieder Ordnung hergestellt sein. Und das freut uns schon, dass Gott seine Ordnung nicht erst im Jenseits beginnt, sondern schon hier, wenn er einzieht in unsere Herzen und wir Frieden haben und durch ihn den Fürst des Friedens selbst, Jesus.
In Vers 13, diese neue Erde, wie sieht die aus?
Und dazu verschärfend noch sagen, das heißt hier, wir warten des neuen Himmels. Also er sieht das besonders auf sich.
Ja, der Gläubiger, wir erwarten. Ne? Wir erwarten, aber nach seiner Verheißung. Interessant ist, wie gerade die Gottesmänner, auch des Neuen Testaments, über die Verheißungen Israels reden. Während die Gemeinde keinen Bezug zu dieser neuen Erde hat, so redet gerade der Apostel der Beschneidung und sagt nun, wie wir es hier haben, wir erwarten aber nach seiner Verheißung einmal neue Himmel und eine neue Erde. Er schließt also, er wird zum Sprecher des alten und neuen Bundes. Er schließt die Gemeinde ein, weil wir neue, die Gemeinde Jesu hat himmlische Verheißungen. Und die alttestamentlich Gläubigen hatten eine irdische Verheißung. Israel hatte eine irdische Verheißung, deshalb die neue Erde. Ich glaube nicht, dass es eine materielle Erde sein wird, sondern die neue wird eine geistliche neue Erde sein. Genau wie er aus uns, der Materie, eine geistliche Neugeburt geschaffen hat, so haben wir hier eine echte geistliche Wiedergeburt, die neue Erde vor uns. Nicht mehr materiell. Wir können nicht mit dem im Geiste, in der Materie uns bewegen. Umgekehrt besser. Aber das wäre kein Ausleben der Verheißung. Deshalb gehört auch zum geistlichen Leib die geistliche Umgebung. Das muss nicht unbedingt der Himmel sein. Die Himmel sind gerade eine. Es kann auch die neue geistliche Erde sein, in dem sich die Verheißungen Israels erfüllen. Sie stehen von dieser Warte der neuen Erde gleichsam vor Gott. Aber sie haben ihre Heimat nicht im Himmel. Die Wohnungen beim Vater sind verheißen seiner Gemeinde. Und die neue Wohnung der neuen Erde ist verheißen denen, die eine irdische Verheißung hatten, Israel. Dass wir diese Bezüge auseinanderhalten, die Gott ja auch in seinem Wort trennt.
Kann man vielleicht die Stelle in 2. Korinther 5, 17 hineinnehmen? Dass jemand in Christus eine neue Schöpfung Gottes. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden.
Ja, das bezieht sich auf den zweiten, auf den zweiten Menschen, den vom Himmel, den wir als Samenkorn in uns haben, von dem es auch im ersten Johannesbrief heißt, der Sünd kann nicht mehr sündigen. Der neue Mensch, der kann nicht sündigen. Wir ja, wir bestehen aus zwei Naturen. Und wenn wir sündigen, dann ist es noch der alte Adam. Aber nicht die neue Schöpfung, die kann nicht sündigen. Da ist nichts mehr dran möglich. Da hat Gott sehr viel Riegel davor geschoben. Sicherlich noch viele Fragen und Ergänzungen. In das Kommende, anhand des Wortes, ist keine Wahrsagerei, das möchte ich hier klarstellen. Der Tag des Herrn steht ausschließlich in Verbindung mit seinem Kommen zum Gericht. Auch die Auflösung der Elemente ist letztlich Gerichtszeichen an der Erde. Wenn es heißt, dass er kommen wird wie ein Dieb, und zwar in Verbindung mit dem Tag des Herrn, dann kommt er nur zum Gericht. Eine andere Ausdrucksart des Neuen Testaments ist der Tag Jesu Christi. Der deutet niemals auf Gericht hin in seiner Funktion, sondern zur Aufnahme seiner Gemeinde. Der Tag Jesu oder der Tag Jesu Christi. Das sind die Ausdrücke für die Heimholung seiner Gemeinde nach 1. Korinther 15, 51 und 1. Thessalonicher 4, 16. Das Wort Dieb hat nur Bedeutung hinsichtlich des Nicht-Erwartet-Seins. Ich glaube nicht, dass er zu uns wie ein Dieb kommt. Warum denn? Weil wir ihn erwarten, jawohl. Wir erwarten ihn ja. Das sagt sogar das 10. Himmelreichsgleichnis in Matthäus 25, 1 bis 13. Sie gingen aus ihm entgegen. Das ist Erwartung. Wenn jemand schon ausgeht einem anderen entgegen, der noch gar nicht da ist. Das ist Erwartung. Nicht wahr? Wir erwarten ihn, unseren Herrn. Also niemals wie ein Dieb. Das hat ganz andere Bezüge hier. Folgendes, ich weiß, was du sagen willst. Der Jesus kommt schon einmal wie ein Dieb. Und das ist in der Gerichtszeit vor dem tausendjährigen Reich. Da ist ja die Gerichtszeit. Und hier haben wir nicht die direkte Gerichtszeit, sondern die Auflösung nach dem tausendjährigen Friedensreich, und zwar des ganzen Irdischen, nicht wie ein Dieb. Naja, dann müssen wir weitergehen. Offenbarung Kapitel 20, ab Vers 7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, und sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie zogen herauf. Sie kommen auf der Breite der Erde und umzingeln das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuersee, den Schwefelsee geworfen und so weiter. Und das ist schon mit Gerichtszeichen verbunden. Während wir vor dem tausendjährigen Reich das sogenannte Gericht der Lebendigen haben, weil dann das beginnende neue Leben des Tausendjahrreiches durch die Gerichtszeichen heraus möglich ist, denn dieser im tausendjährigen Reich gebrauchte Frieden wird durch das Gericht geläutert oder möglich. Und so wird auch dieser himmlische Frieden, in den nun auf dieser neuen Erde die Bewohner des tausendjährigen Reiches eingehen, ein Ende nehmen im Gerichtszeichen nach Offenbarung Kapitel 20, Vers 7. Und in beiden Dingen ist die Erscheinung Jesu
als das Oberhaupt verbunden und im Vergleich, in den Vergleich gebracht, so kommen wie ein Dieb. Sie werden es nicht erwartet haben, dass sie nach 1000 Jahren herrlicher Segnungen plötzlich einen Schlag Feuer vom Himmel empfangen. Gott macht auch gar keine Verhandlungen mehr mit ihnen. Da blasen keine Gerichtsengel mehr. Da gibt es nur noch einen Feuerschwalch und dann ist es aus. Wenn es heißt, dass er kommen wird, dann ist immer auch an den geistlichen Christus gedacht, nicht an seinen, an den Kopf. Und der Leib sind wir. Wir sind die Leibesgemeinde Jesu, die durch sein Blut erkauft sind. Und dieser Christus kommt nicht halb. Er kommt auch nur, nicht nur mit seinem Kopf, sondern er kommt in seiner ganzen Herrlichkeit, zu der wir gehören dürfen. Sowohl vor dem 1000-jährigen Reich werden wir kommen, um hier die Menschen zu richten. Und nach dem 1000-jährigen Reich, da werden wir kommen wie ein Dieb. Wenn es heißt, wird er kommen, da ist genauso von uns geistlich die Rede wie von dem Haupte Jesus. Da sind wir mit ihm vereint, wo es keine Trennung, kein Geschiedensein mehr geben wird, in keiner Richtung mehr. Das sind schon Sachen hier. Das sind Fernsehgeräte, die hier aufleuchten, die uns die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Das Reich ist keine Gemeinde auf dieser Erde. Die Gemeinde wird ja vor dem 1000-jährigen Reich, ja noch mehr, vor dem Gericht aufgenommen werden.
Sind die denn alle für Ewigkeit verloren? Weil ja keiner sterben wird und sie kommen alle ins Gericht.
Ja, aus jenen, die nach Sacharja Kapitel 14, Vers 4 und 5 in das Tal seiner Berge hineinfliehen werden, mit denen fängt Gott die neue Schöpfung des 1000-jährigen Reiches an. Und diese gehören nicht zur Gemeinde. Und diese Leute empfangen 1000 Jahre lang die Segnungen. Und Gott zeigt nun, dass am Ende jener 1000 Jahre der Teufel kein besserer geworden ist. Und er kommt wieder und verführt diese Menschen. Die dort im Gericht umkommen, sind verloren. Denn es ist ja auch keine Gnadenzeit, die währt heute. Die Gnade ist für die Gemeinde gegeben. Deshalb auch die gewaltige Stellung, die mit der Gnadenzeit verbunden ist, Leib des Christus zu sein. Das gibt es nur einmal. Das ist für unsere heutige Zeit bestimmt. Die alttestamentlichen Gläubigen sind nicht sein Leib. Und die nach der Gemeindeaufnahme kommen, sind nicht sein Leib. Das wird nur einmal da sein. Das sind wir. Das ist das Geheimnis, von der Paulus redet. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das Geheimnis der Gemeinde.
Meine Frage wäre, wenn in dieses Tal sind noch...
12 bis 15 Mal schon behandelt. Und wir brauchen... Unter 2 Stunden geht es also nicht ab. Wenn wir nur durchrennen, hat es keiner verstanden. Also müssen wir alle Beweisführungen ranziehen, das setzen wir hier gut 2 Stunden da. Ich bin bereit dazu, aber die Frage ist, ob wir bereit dazu sein. Mir macht es nichts aus. Es kann gleich losgehen. Ich bin schon in der Lage, Bruder, das ganz klipp und klar zu sagen, vom Wort her. Ja, ja.
Und da ist das 1000-jährige Reich. Ja, aber davon war... Nein. Vorher war ja die Rede davon, wenn die Erde vergangen ist.
Genau. Diese neue Erde bezieht sich geistlich nicht auf das 1000-jährige Reich. In Vers 13.
Ja, er hat angeknüpft an, er hat angeknüpft ans 1000-jährige Reich. Ne? Das war das tausendjährige Reich, ja, das stimmt schon. Nur die Frage vorhin ging, wie sieht dann die neue Erde aus?
Das steht ja in der Offenbarung, ne?
Natürlich. Sie haben im tausendjährigen Reich nicht die Erfüllung des Geistes Gottes bei den Menschen, wie wir das heute haben. Die gibt es nicht. Sondern wir lesen in Sacharja, Kapitel 12, Vers 10, dass Gott den Geist des Flehens und des Gebets ausgießen wird. Das ist auch sein Geist, aber in einer ganz anderen Richtung. Das bedeutet, dass der Heilige Geist in Person, in Menschen innewohnend, nur für die Zeit der Gemeinde gegeben ist, die sein Leib ist, damit wir Christus ähnlich sind. Also uns ist schon einiges in Jesus geworden, das möchte ich schon sagen.